NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend zusammen. Wer beim Autofahren mit seinem Handy telefoniert, gefährdet den Straßenverkehr. Und deshalb werden die Strafen dafür drastisch verschärft. Es gibt aber noch mehr Neues für Autofahrer aus dem Bundesrat heute. Wir haben gleich die Einzelheiten. In Bochum haben heute mehrere tausend Stahlkocher demonstriert gegen die geplante Fusion von ThyssenKrupp Stahl und Tata Steel. Auch dazu ein Bericht, ebenso wie zu den Arbeitsmarktreformen, die der französische Präsident Macron heute unterzeichnet hat. Unser Kommentar wiederum dreht sich um die Rede von Bundesaußenminister Gabriel vor der UNO. Dort hat Gabriel US-Präsident Trump massiv kritisiert, ohne ihn zu erwähnen. Als erstes aber der Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May hat heute ihre Pläne dafür erläutert, und zwar ulkigerweise in der Klosteranlage von Florenz. Sie hat den Ort ausgewählt, weil er das historische Herz Europas ist. Jedenfalls heißt es so in London. Was Frau May gesagt hat, fasst Stefanie Pieper zusammen.
Es sind die ersten Zugeständnisse von Theresa May an die EU, um die Brexit-Verhandlungen voranzutreiben. Die britische Premierministerin schlägt eine etwa zweijährige Übergangsphase vor, um den EU-Austritt des Landes vollständig umzusetzen. In dieser Zeit werde London zu seinen Zusagen zum EU-Haushalt stehen und damit sicherstellen, dass kein Mitgliedsland weniger bekommt oder mehr bezahlen muss, weil Großbritannien die EU verlässt. May nannte zwar keine Summe, britischen Medien zufolge wird das Angebot aber auf rund 20 Milliarden Euro beziffert. In der Übergangsperiode soll sich nach dem Willen der Regierungschefin beim gegenseitigen Marktzugang für britische und europäische Unternehmen nichts ändern. Allerdings will sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit bereits im Frühjahr 2019 mit dem Brexit beenden. Kompromissbereit zeigte sich May bei den künftigen Rechten der EU-Bürger in Großbritannien. Hier bietet sie zum einen an, die Vereinbarung dazu in britisches Recht zu übertragen. Zum anderen sollen in Streitfällen britische Gerichte auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs dazu berücksichtigen. May plädierte dafür, sich möglichst bald auf die Modalitäten der Übergangszeit zu verständigen. Langfristig strebt sie weiter ein maßgeschneidertes britisch-europäisches Freihandelsabkommen an. Am Montag beginnt in Brüssel die vierte Runde der Brexit-Verhandlungen.
Ja, soweit also die Kernaussagen der britischen Premierministerin Theresa May über den Brexit, wie sie ihn sich vorstellt. Und das geht natürlich nicht ganz ohne Pathos ab. Hier ist ein kleiner Redeausschnitt.
The UK and the EU, side by side, delivering prosperity and opportunity for all our people. This is the future within our grasp. So together, let us seize it.
Großbritannien und die EU Seite an Seite liefern Wohlstand und Chancen für all unsere Bürger. Das hat sie gesagt. Das ist die Zukunft direkt vor unserer Nase. Lasst uns sie zusammen ergreifen. Unser Korrespondent Jochen Zierhut hat die May-Rede gehört. Herr Zierhut, was der große Wurf? Was sagen Sie?
Also gemessen an dem, was die Downing Street vorher vorgelegt hat und wie sie die Spannung aufgebaut hat, die große Rede, die die Blockade bei den Verhandlungen in Brüssel lösen soll, das war es wohl eher nicht. Also wenn wir mal die BBC nehmen, die titelt keine Offenbarung. Aber wenn wir mal aus Brüsseler Sicht gucken, der Verhandler der EU, Michel Barnier, der hat die Rede von Frau May als konstruktiv immerhin bezeichnet und sagte, die Premierministerin habe eine gewisse Bereitschaft gezeigt, sich zu bewegen. Das ist bei der Rede auch deutlich geworden, tatsächlich.
Hat sie denn wirklich Zugeständnisse gemacht an die Europäische Union?
Ja, sie hat zum Beispiel im Bereich der ungeklärten Frage, wie viele ungeklärte Fragen es ja gibt, der EU-Bürger nach dem Brexit, der Rechte der EU-Bürger nach dem Brexit, wir haben das eben von der Kollegin Pieper gehört, in Großbritannien, da ist sie ein Stück auf die EU-Verhandler zugegangen. Sie hat aber dann auch wieder, ja, sagen wir mal, einen Kompromiss vorgeschlagen, aber mit Grenzen. Sie hat nämlich gesagt, dass es dann Einreiseregelungen geben werde, aber während dieser zweijährigen Übergangsphase, und das ist das Wichtige, da sollen sich die Menschen niederlassen und die Gerichte in Großbritannien werden da auch ja sich an den Gerichten in der EU, also dem EuGH, orientieren. Also ein gewisses Zugeständnis, aber wichtig ist vor allen Dingen diese zweijährige Übergangsphase, denn davon war bisher nie die Rede.
Das Ganze ist ja manchmal nicht so einfach, wenn man sich Sachen aus London anhört. Anfang der Woche gab es Wirbel um Äußerungen des britischen Außenministers Boris Johnson, weil er falsche Zahlen benutzt hat, unrealistische Hoffnungen geweckt hat. Das wurde jedenfalls vorgeworfen. Hat die Regierung insgesamt, die Londoner Regierung, überhaupt eine gemeinsame Linie in der Sache?
Ja, seit gestern, seit der langen Kabinettssitzung behauptet man das. Da soll Theresa May die Kabinettsmitglieder auch ihren Widersacher Boris Johnson, den Außenminister, eingeschworen haben auf eine gemeinsame Linie. Was das aber heißt, das wissen wir nicht. Also Johnson hat ja selber kurz vor der Rede von Theresa May noch mal daran erinnert, dass er dagegen ist, dass jetzt Großbritannien mehr dann weiterhin nach dem Brexit in die EU einbezahlt. Theresa May hat heute aber zugesichert, zumindest während dieser Übergangsphase werde Großbritannien seine Verpflichtungen aus der bisherigen Mitgliedschaft erfüllen. Dann hat Johnson gesagt, so gut, wenn es Verpflichtungen gibt, dann können wir die mittragen. Also es ist alles nicht so ganz klar. Ich glaube, erstmal für heute sollte ein schönes, sonniges Bild, wie es in Florenz hier auch war, gezeigt werden.
Live aus London, Jochen Zierhut für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Um zwei Staaten drehen sich momentan Diskussionen vor den Vereinten Nationen, um den Iran und um Nordkorea. Beiden Ländern werfen die USA vor, Schurkenstaaten zu sein. Reden wir erstmal über Nordkorea. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea mit so wörtlich völliger Zerstörung gedroht und dessen Staatschef Kim Jong-un einen Raketenmann auf Selbstmordmission genannt. Kim Jong-un wiederum beschimpft Trump dann als geisteskranken, dementen Greis. Aber Trump wäre nicht Trump, hätte er nicht schon zurückgetwittert. Jan Bösche aus Washington.
Im Krieg der Worte fliegen die Geschosse. Präsident Trump meldete sich mal wieder per Twitter. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un sei offensichtlich ein Wahnsinniger. Er werde auf die Probe gestellt werden wie niemals zuvor. Trump warf Kim vor, sein eigenes Volk verhungern zu lassen und zu töten. Kim hatte zuvor Trump beschimpft, je nach Übersetzung als verrückten Alten oder geistesgestörten senilen Greis. Kim drohte an, er werde Trump für seine Rede vor den Vereinten Nationen teuer bezahlen lassen, er werde ihn mit Feuer zähmen. US-Außenminister Rex Tillerson wurde bei ABC gefragt, ob diese eskalierende Rhetorik funktioniert. Der Präsident nimmt seine Verantwortung für die Sicherheit der Amerikaner sehr ernst, seine wichtigste Verpflichtung. Nordkorea hatte angekündigt, im Pazifik eine Wasserstoffbombe testen zu wollen. Tillerson wollte nicht sagen, wie die USA darauf reagieren würden. Er sagte, das sei die Entscheidung von Präsident Trump. Alle militärischen Optionen seien weiterhin auf dem Tisch. Aus Sicht des Außenministers geht es aber erst einmal um Diplomatie. Wir werden herausgefordert, aber die diplomatischen Bemühungen gehen unvermindert weiter. Wir haben die schärfsten Wirtschaftssanktionen eingeführt, die es jemals gegen Kim Jong-un gegeben hat. Stimmen von überall auf der Welt rufen ihn auf, sein Atomprogramm einzustellen. Lassen Sie uns am Verhandlungstisch treffen, um über die Zukunft Nordkoreas zu sprechen. Präsident Trump hatte am Donnerstag schärfere Sanktionen angekündigt. Sie richten sich gegen Banken und Unternehmen, die mit Nordkorea Handel treiben. Trump sagte, für viel zu lange war es Nordkorea erlaubt, das internationale Finanzsystem zu nutzen, um sein Atomwaffenprogramm zu finanzieren. Repräsentanten der USA arbeiten seit über 25 Jahren daran, aber sie haben nichts unternommen. Darum haben wir das Problem heute. Andere Länder haben auch nicht getan, was sie hätten tun müssen. Das US-Finanzministerium hat jetzt erweiterte Möglichkeiten, gegen Unternehmen vorzugehen, die mit Nordkorea handeln. Güter, Dienstleistungen, Technologie. Sie können aus dem US-Finanzsystem ausgeschlossen werden. In Trumps Erlass heißt es, ausländische Finanzinstitutionen müssten entscheiden, ob sie mit den USA Geschäfte machen wollten oder mit Nordkorea und seinen Unterstützern. Der frühere NATO-Botschafter Nicholas Burns lobte die verschärften Sanktionen als das Beste, was die Trump-Regierung in dieser Woche unternommen habe. Burns kritisierte Trump für seine verbalen Attacken auf Nordkorea. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Wir wollen, dass der Rest der Welt auf unserer Seite ist. Wir wollen scheinen als das, was wir sind, das Opfer von Kim Jong-un und seiner verrückten Politik. Man sollte nicht den Eindruck vermitteln, dass wir uns auf Wortgefechte mit ihm einlassen. Burns erinnerte an frühere republikanische Präsidenten. Sie hätten Haltung und Stärke gezeigt, sich aber nicht auf einen solchen Krieg der Worte eingelassen.
Jan Bösche. Und dann der Iran. Laut Donald Trump werden die USA das Atomabkommen mit dem Iran kündigen. Denn es ist aus seiner Sicht, so wörtlich, der schlechteste Deal, den ich je gesehen habe. Die Antwort des iranischen Staatspräsidenten Rouhani in New York hat nicht auf sich warten lassen. Trumps Tonlage war auch wieder wörtlich ignorant, absurd und abscheulich, so Rouhani vor der UNO. Und die USA hätten Krieg, Elend und Armut in den Nahen Osten gebracht. Inzwischen ist Rouhani zurück im Iran und er hat nachgelegt. Karin Sens.
Er habe ein friedliebendes und menschliches Bild in New York abgegeben, lobten viele im Iran. Anderen war Rouhani aber nicht schlagkräftig genug und zu vage. Er hatte nur eine angemessene Antwort angekündigt, wenn das Atomabkommen verletzt würde, ließ aber offen, wie diese Antwort aussehen könnte. Seine Ankündigung heute zurück in Teheran ist wohl genau an diese Kritiker gerichtet. Rouhani sprach bei einer Militärparade vor den Streitkräften seines Landes.
Ob ihr es wollt oder nicht, wir werden die unschuldige Bevölkerung des Jemens, Syriens und Palästinas beschützen. Ob ihr es wollt oder nicht, werden wir unsere Militär- und Verteidigungsmacht, soweit wir es für nötig halten, verstärken. Nicht nur unsere Raketen werden wir stärken, sondern unsere gesamten Streitkräfte zu Boden, Luft und Meer genießen die Unterstützung dieser islamischen und stolzen Nation. Für die Verteidigung unserer Nation, unseres Landes, werden wir niemanden um Erlaubnis fragen.
Der Ton ist deutlich entschiedener als vor zwei Tagen in New York und wohl für die Hardliner im Land bestimmt. Denn ihnen dürfte Trumps Rede am Dienstag in die Hände gespielt haben. Sie hatten das Abkommen schon immer kritisiert. Die USA seien kein vertrauenswürdiger und verlässlicher Partner. Rouhani hat nicht zum ersten Mal angekündigt, dass er den Etat für das Militär des Landes und das Raketenprogramm aufstocken will. In seiner Amtszeit wurde der Etat auch schon deutlich erhöht. Allerdings liegen die iranischen Militärausgaben im Vergleich zu den Golfstaaten auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Rouhani heute.
Unsere militärische Macht hat sich niemals darauf vorbereitet, eine andere Nation zu überfallen. Sie hält sich aber stets bereit zur Verteidigung vor angreifenden Mächten.
Was allerdings überrascht, ist die Passage über den Jemen, Syrien und Palästina. Bei den Kriegen in Syrien und dem Jemen ist Iran indirekt involviert. Möglicherweise geht es Rouhani mit seiner Drohung heute darum, die Verhandlungsposition gegenüber den USA zu stärken, vor allem mit Blick auf die Kontakte zu Russland. Der Iran ist an russischen Waffensystemen interessiert.
Ja, das waren extrem harte Worte vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen aus dem Mund von US-Präsident Donald Trump. Die Drohungen, vor allem gegen Nordkorea, sind in einer Rede, glaube ich, kaum steigerbar. Wir hatten vorhin Zitate. Gestern Abend hat dann in New York der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel gesprochen und seine Sätze klingen ganz anders. Zum Beispiel dieser hier.
Deshalb ist es jetzt wichtiger denn je, dass die internationale Architektur für Rüstungskontrolle und Abrüstung nicht ins Wanken gerät. Existierende Verträge und Vereinbarungen dürfen nicht infrage gestellt werden. Das gilt auch ganz besonders für das Atomabkommen mit dem Iran.
Bundesaußenminister Gabriel vor der UNO. Darin hat er sich im Prinzip von allem deutlich distanziert von Donald Trump, ohne dessen Namen auch nur einmal zu erwähnen. Christina Nagel kommentiert die Rede.
Es ist nur schwer auszuhalten, was in diesen Tagen in New York zu hören ist. Am Rande, aber auch in der UN-Generalversammlung. Es wird gepoltert, gedroht und attackiert, als gäbe es kein Morgen und auch keine Vergangenheit, aus der man Lehren gezogen hat. Mittendrin Sigmar Gabriel, einer, der auch poltern kann. Das hat er in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Auch als Außenminister nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er ist wesentlich direkter als sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier. Insofern muss sich niemand wundern, dass Gabriel auch in New York Klartext gesprochen hat. Er hat es aber auf eine Art und Weise getan, die sich wohltuend unterschieden hat von anderen Rednern. Er ist mit der Politik des amerikanischen Präsidenten hart ins Gericht gegangen, hat klargemacht, dass nationaler Egoismus, das Motto »Unser Land zuerst«, Konfrontationen befördert und mitnichten zu mehr Wohlstand führt. Er hat Trumps Politik angegriffen, hat mit Blick auf das Iran-Atomprogramm an Verpflichtungen erinnert und Verantwortung eingefordert, alles gut begründet, ohne aber persönlich zu werden, zu beleidigen, Brücken abzubrechen. Er hat gezeigt, dass man klar Position beziehen kann, auch gegenüber Nordkorea, ohne gleich die nächste verbale Eskalationsstufe zu zünden. Dass dies so viel Beachtung findet, so lobend hervorgehoben wird, zeigt auf erschreckende Weise, wie sehr sich der Ton innerhalb der internationalen Gemeinschaft verändert hat. Er ist härter, kriegerischer geworden, wenn man sich denn überhaupt noch zuhört. Gabriel warnt zu Recht vor unversöhnlicher Rhetorik, weil sie eben nicht ohne Folgen bleibt. Der Iran hat heute ein großes Aufrüstungsprogramm angekündigt. Nordkorea droht mit einem Wasserstoffbombentest über dem Pazifik. Irgendwann kommt der Moment, an dem den konfrontativen Worten eben keine Verhandlungen mehr folgen, sondern tödliche Angriffe. Gabriels Rede war ein engagiertes, eindringliches Plädoyer für Diplomatie, für ein gemeinsames Krisen- und Konfliktmanagement, für Verhandlungen. Für etwas, das unter Demokraten eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber leider nicht mehr ist.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Christina Nagel. Jetzt nach Frankreich. Wir müssen unsere Wirtschaft in Schuss bringen und den Arbeitsmarkt reformieren. Das war sinngemäß die Ankündigung von Emmanuel Macron während des französischen Präsidentschaftswahlkampfs vor ein paar Monaten. Nun ist Macron gewählter Präsident und er setzt um, was er angekündigt hat. Heute hat er die ersten Verordnungen zum Thema unterzeichnet und schon gibt es die ersten Proteste. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
5 Unterschriften unter jede einzelne der Verordnungen eine. Eingerahmt dabei von Arbeitsministerin Pinicot und Regierungssprecher Castaner. Für diese Inszenierung hatte Emmanuel Macron extra die Presse eingeladen. Frankreichs Präsident wollte damit wohl vor allem die große Bedeutung unterstreichen, die das Reformpaket für ihn hat. Die Verordnungen besiedeln ein wichtiges Wahlversprechen und eine in solch einer Tiefe noch nie dagewesene Reform des Arbeitsmarkts, unerlässlich für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Niemals seit Bestehen der 5. Republik wurde eine Reform von diesem Ausmaß in solch einer Rekordzeit gemacht. Mit der Reform des Arbeitsrechts will der 39 Jahre alte Präsident der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Frankreich an den Kragen, und zwar spürbar. Die Hoffnung von Präsident und Regierung, eine Lockerung des starren französischen Code du Travail, wird die Unternehmen im Land dazu bringen, mehr Menschen einzustellen. Durch das 36-Maßnahmen-Paket sollen zum Beispiel Verhandlungen über Arbeitsbedingungen zukünftig vermehrt zwischen Firmenleitung und Mitarbeitern stattfinden können. Auch der Kündigungsschutz wird aufgeweicht. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen, so der Präsident, pragmatische Lösungen bekommen, um sich an die Anforderungen des Marktes anpassen zu können. Doch auch die Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der Regierung neue Rechte und zusätzlichen Schutz erhalten, wie verbesserte Möglichkeiten von Telearbeit. Es gab mehr als 300 Stunden Gespräche mit allen Sozialpartnern, um die Philosophie unseres Arbeitsrechts zu erneuern, mit strukturierenden Auswirkungen auf die Beschäftigung, besonders für die jungen Menschen und die am geringsten Qualifizierten, erklärte Präsident Macron. Doch auch wenn die Sozialpartner in die Ausarbeitung der Reform von Beginn an mit einbezogen wurden, einige Gewerkschaften sind dennoch alles andere als überzeugt von den heilenden Kräften für den Arbeitsmarkt, die sich die Regierung von der Reform verspricht. So hatte die radikal linke CGT gestern bereits ihren 2. Protesttag eingelegt. 132.000 Menschen gingen nach offiziellen Angaben im ganzen Land auf die Straße, etwa halb so viele wie vor einer Woche. Ab Montag wollen in Frankreich Lkw-Fahrer demonstrieren. Der ultralinke Abgeordnete und Anführer der Bewegung des unbeugsamen Frankreich, Jean-Luc Mélenchon, hat für morgen zum Protest aufgerufen. Er hofft darauf, dass die Mobilisierung gegen die Reform noch wächst. Wir müssen uns mit den Gewerkschaften zusammenschließen, damit die Regierung zurückrudert. Sie kann und sie muss zurückrudern. Wir machen hier keine Ehrengefechte. Wir sind dabei, eine gnadenlose Verteidigung des Arbeitsrechts zu organisieren. Doch die Regierung hat bewusst auf die Tube gedrückt. Schon am Wochenende könnten die ersten Maßnahmen der Reform in Kraft treten. Das, was dem Präsidenten wohl am ehesten helfen würde, um einen vielleicht doch noch heißen Herbst zu vermeiden, ist das, worauf er selbst am meisten hofft. Möglichst schnelle Erfolge bei der Senkung der französischen Arbeitslosenzahlen.
Mit anderen Worten, wir werden regelmäßig auf das Thema zurückkommen. Das waren Informationen aus Frankreich von Kerstin Gallmeier. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und wir sind im Ruhrgebiet. Das kann nämlich bitter werden für die Stahlarbeiter dort. Mehrere tausend Jobs werden wegfallen, wenn die Stahlsparten von ThyssenKrupp wie geplant fusioniert mit dem indischen Tata-Konzern. Gegen diese Pläne der Geschäftsleitung gab es heute eine Großdemonstration in Bochum. Und die Stahlproduktion in Duisburg wiederum, die wurde zum Erliegen gebracht, auch aus Protest. Denise Friese.
Etwa 7000 Stahlarbeiter sind aus allen Werken Deutschlands nach Bochum gekommen. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von ThyssenKrupp Stahl, Günter Back, hat die Stimmung in seiner Rede auf den Punkt gebracht.
Wir Stahlarbeiter sind für ein klares Wort, und ich kann euch sagen, wie ich mich fühle. Beschissen, betrogen, aber trotzdem kämpferisch, um diesem Spuk ein Ende zu setzen.
In dieser Woche waren die Beschäftigten vor vollendete Tatsachen gestellt worden. ThyssenKrupp will sich mit Tata Steel zusammenschließen. Die Arbeitnehmervertreter fürchten um ihre Mitbestimmung, um Arbeitsplätze und ganze Standorte. Bisher ist klar, 2000 Stellen sollen bei ThyssenKrupp gestrichen werden. Die IG Metall warnt, das sei nur der Anfang. Die Stahlarbeiter wollen mit der Demonstration deshalb ihre Sorgen auch in der Öffentlichkeit zeigen.
Wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze. Keine Frage.
Es geht ja nicht um Tata Steel und um ThyssenKrupp. Es geht ja darum, einfach nur mehr Geld rauszuwirtschaften. Und was anderes geht es ja dabei nicht.
Die Ausbildung können wir halt noch zu Ende machen, die wir machen. Und danach, wenn es so bleiben sollte, sieht es halt eng für uns aus.
Kämpfen. Mehr ist nicht mehr übrig. Wir können nur noch kämpfen. Wir müssen gucken, dass wir die Pille schlucken. Und das ist die Schweinerei in Deutschland. Und vielen Dank an Herrn Laschet, der als erster Ministerpräsident die Stahlarbeiter verraten hat.
2 Tage vor der Bundestagswahl zeigt sich auch die SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles auf der Bühne der Metaller.
Ihr habt klar formuliert, von diesen Fusionsplänen haltet ihr nichts. Und von diesen Fusionsplänen halte ich nichts. Und ich sage deswegen, mit mir könnt ihr rechnen, wenn es darum geht, eure Forderungen gegenüber denen da oben in Essen durchzusetzen. Wir wollen zahlen und wir wollen keine Geheimniskrämerei mehr.
Nahles fordert, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll und dass alle Standorte erhalten bleiben. Genau wie der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU. Aber gegen die Fusion hat er sich nicht ausgesprochen. Er hofft auf den Verbleib der Stahlzentrale in Duisburg, die nach den Konzernplänen in die Niederlande verlegt werden soll.
Der Stahl ist eine der wichtigsten Lebensadern dafür, dass Nordrhein-Westfalen ein starker Industriestandort bleibt. Und deswegen geht es um den Industriestandort Nordrhein-Westfalens und damit um das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes.
Morgen wird es in der Essener ThyssenKrupp-Zentrale eine Aufsichtsratssitzung geben, auf der die Arbeitnehmervertreter über Details der angekündigten Fusion informiert werden. In den kommenden Wochen und Monaten sollen die Bedingungen für den Arbeitsplatzabbau diskutiert werden. Weitere Proteste der Metaller sind bereits für die kommende Woche in Essen vor der Konzernzentrale angekündigt.
Bericht von Denise Friese für das Echo des Tages. Ja, da gucken wir mal auf die Straßenlage überall in Deutschland. Dort auf deutschen Straßen sind immer mehr rasende Rüpel unterwegs. Den Eindruck jedenfalls kann man bekommen in letzter Zeit. Unter diesen Autofahrern leidet die Sicherheit im Straßenverkehr massiv, sagen Fachleute, und sie warnen. Heute hat sich der Bundesrat mit dem Thema befasst und die Strafen für gleich mehrere Rücksichtslosigkeiten erhöht. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Auf Verkehrssünder kommen schärfere Strafen zu. Das gilt vor allem für die Teilnehmer an illegalen Straßenrennen. Sie sollen nach dem Willen des Bundesrates deutlich schärfer bestraft werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, SPD, begründete das.
Illegale Autorennen mit dramatischen Folgen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit im Straßenverkehr. Und die Anzahl illegaler Autorennen nimmt zu, bei denen Unbeteiligte schwer verletzt oder sogar getötet werden.
Man brauche eine spürbare Sanktionierung, damit es auch tatsächlich zu Verhaltensänderungen dieser Autofahrer komme. Auch der sächsische Justizminister Sebastian Gemko, CDU, kritisierte die bislang gültige Rechtslage.
Nach einem Blick ins Gesetz müssen wir feststellen, dass die STVO ein illegales Straßenrennen bis dato beschönigend als übermäßige Straßennutzung deklariert. Und wer daran teilnimmt, wird mit einem Bußgeld von bis zu 400 Euro und einem Monat Fahrverbot geahndet. Diese Rechtslage, meine sehr geehrten Damen und Herren, spricht allen Opfern Hohn und wird der Problematik noch nicht einmal im Ansatz gerecht.
Künftig wird allein schon die Teilnahme an einem solchen Rennen mit bis zu 2 Jahren Haft oder einer Geldbuße bestraft, selbst wenn niemand verletzt wird. Wenn bei einem verbotenen Autorennen Menschen getötet oder schwer verletzt werden, kann es für die Verursacher bis zu 10 Jahren Gefängnis geben. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen sagte zu den neuen Sanktionen:
Man kann einfach festhalten, die bisherigen Bedrohungen durch Bußgelder waren
absolut nicht ausreichend. Sie haben keine Wirkung erzielt. Und wir können nicht noch lange zuwarten, bis noch schlimmere Unfälle oder noch mehr massenhafte Unfälle passieren.
Auch einzelne Auto- und Motorradfahrer machen sich künftig strafbar, wenn sie grob verkehrswidrig und rücksichtslos rasen, als wären sie in einem Rennen. Damit reagiert der Gesetzgeber auf den Trend, Videos von halsbrecherischen Fahrten aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Deutlich höhere Bußgelder wird es künftig bei der Behinderung von Rettungsgassen geben. Pistorius hält das für unbedingt notwendig.
In jüngerer Vergangenheit ist es nach Unfällen auf Autobahnen häufig dazu gekommen, dass Rettungs- und Einsatzkräften der Weg zu den Unfallstellen geradezu blockiert wurde. Diese schrecklichen Fälle haben erneut deutlich gemacht, dass hier Handlungsbedarf besteht.
Künftig müssen Autofahrer bis zu 200 Euro zahlen, wenn sie nicht Platz machen für Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehr. Bei einer Behinderung oder Gefährdung durch den Autofahrer können sogar ein Monat Fahrverbot und eine Buße von bis zu 320 Euro verhängt werden. Teurer wird auch das verbotene Hantieren mit Handys am Steuer. Die Buße erhöht sich von 60 auf bis zu 200 Euro. Neu ist, dass künftig auch die Nutzung von Tablets, E-Book-Readern oder Videobrillen während der Fahrt ausdrücklich verboten ist. Außerdem will der Bundesrat ein Verhüllungsverbot in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen. Untersagt wird damit, das Gesicht so zu verdecken, dass es nicht mehr erkennbar ist. Die Regelung gilt auch für Burka und Niqab.
18.56 Uhr ist es. Übermorgen um diese Zeit wissen wir, wer die Bundestagswahl gewonnen hat und wer nicht. Bis dahin heißt es Schlusssport im Wahlkampf. Wahrscheinlich sehen Sie morgen beim Wochenendeinkauf noch etliche Infostände der Parteien und Kandidaten, die Sie ansprechen. Aber auch viele Medien drehen jetzt nochmal auf mit Fragen von Hörerinnen und Hörern an Spitzenpolitiker, die zur Wahl stehen. Gestern hatten 10 junge Radiowellen der ARD Angela Merkel zu Gast. Heute war Martin Schulz zu hören, zum Beispiel bei WDR 1 Live oder bei Enjoy. Angela Ulrich hat zugehört.
Stopp! Kurz vor der Sendung biegt Martin Schulz nochmal ab im ARD-Hauptstadtstudio.
Jetzt würde ich Sie in den Raum bringen, wo Sie tatsächlich die nächsten 60 Minuten verbringen, nämlich das Sendestudio.
Bringt mich doch mal erst in den Raum, wo ich nur ganz wenige Sekunden verbringe, um mir die Hände zu waschen.
Dann aber schnell.
Und genauso schnell geht es dann rein in die Fragen der Hörerinnen und Hörer der jungen Radios der ARD.
Der Kanzlercheck.
Die wollen viel über Bildung wissen. Ob es endlich gleiche Standards bundesweit geben kann mit einem Kanzler Martin Schulz.
Ich kann nichts versprechen in Wahlkämpfen, dass ich nicht halten kann. Und der Bildungsföderalismus führt dazu, dass der Bund und auch der Bundeskanzler selbst mit seiner Richtlinienkompetenz auf Bundesebene die Länder nur an einen Tisch bringen kann und zu gemeinsamen Standards überreden kann. Und er kann sie nicht verpflichten.
Doch das reicht Hörerin Pauline aus Freiburg schon aus. Genau wie Oliver aus Frankfurt, der auch wissen will, für wann Martin Schulz schnelles Internet für alle versprechen kann. Der muss auch da erstmal passen.
Das Versprechen kann ich nicht abgeben, aber ein anderes Versprechen kann ich abgeben, dass ich mich nicht zurücklehne und sage, in Deutschland läuft doch alles gut. Wir sind ein Land, in dem man gut und gerne leben kann. Diese bräsige Selbstzufriedenheit, die geht mir echt auf den Senkel.
Flotte Sprache, die kann Martin Schulz. Auch wenn er von Angela Merkel spricht, für die er eine interessante Bezeichnung parat hat.
Von meiner Vorgängerin, die gestern hier saß, also meiner Vorgängerin im Amt.
Vorgängerin im Amt, da will der SPD-Kandidat wohl Selbstvertrauen demonstrieren. Galgenhumor nennen es manche im Netz. Die beiden Moderatoren spielen Schulz ein Statement dieser Amtsinhaberin vor.
Bei manchen Fragen frage ich mich, wie man das alles bezahlen soll. Und wenn er sagt, der Bundeshaushalt hat Überschüsse, dann muss ich ihm sagen, er hat leider keine.
Hatte er in den letzten Jahren aber doch. Martin Schulz nutzt die Chance zum Angriff.
Frau Merkel hat Unrecht. Der Bundeshaushalt hat Überschüsse, fast 30 Milliarden. Ich war über diese Antwort der Kanzlerin erstaunt. Offensichtlich kennt sie die Zahlen ihrer eigenen Rücklagen und der vom Finanzminister geplanten Entnahmen nicht.
Merkel stehe für Aufrüstung, er für die Ausrüstung der Bundeswehr. Sie wolle Überschüsse in den Wehretat investieren, eher in die kostenfreie Kita, sagt Martin Schulz. Und sonst erfahren die Hörerinnen und Hörer der jungen Wellen, dass der SPD-Chef lieber auf den Karneval verzichtet, als auf Urlaub in der Bretagne. Dass er sich weder piercen noch tätowieren lassen würde. Und Rinderroulade doch etwas lieber mag als Currywurst. Ob er froh ist, wenn dieser Wahlkampf endlich vorüber ist? Martin Schulz atmet tief durch.
Naja, man wünscht sich schon ein paar Mal in den Urlaub.
Tja, mal sehen, wann Martin Schulz das nächste Mal Urlaub machen kann. Das war aus Köln das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.